Margie und Vanessa hatten unter ihren Liebhabern aufgeräumt und eine drastische Rochade ausgeführt. Das war rationell und erleichterte den Umgang, aber dass es auch kunsthistorisch von Bedeutung sein würde, hätten sie sich wohl kaum vorstellen können. Margie hatte nach einem kurzen Intermezzo mit Duncan Vanessas Mann Clive Bell ganz übernommen. Duncan war der Liebling aller und zog eigentlich Männer vor. Clive war in dieser Beziehung weniger kompliziert. Im Gegenzug hatte Vanessa Roger Fry bekommen. Margie hatte keine Einwände erhoben, vor allem deswegen nicht, weil er versucht hatte, Vanessa und sie eifersüchtig zu machen, indem er ein begehrliches Auge auf Vanessas kleine Schwester Virginia warf, die ständig schrieb und Schriftstellerin werden wollte. Jetzt befand sich alles in geordneten Bahnen, was vielleicht etwas eintöniger, aber in jedem Fall weniger kompliziert war. Albie und Sverre hatten dem teilweise unübersichtlichen Bericht Margies amüsiert zugehört.
»Du warst nicht untätig, während wir in Afrika waren«, konstatierte Albie. »Aber wie kam eigentlich Roger Fry ins Spiel?«
»Vanessa und Clive haben ihn im Zug aus Oxford kennengelernt. Er ist Maler und Kunstkritiker«, antwortete Margie.
»Verstehe«, erwiderte Albie. »Damit war der Ausgang natürlich unausweichlich.
Jetzt hat also Vanessa einen Kunsthistoriker und Maler und du hast einen frankophilen Kunstkritiker. Ich vermute, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Oder sollen wir bereits jetzt viel Glück wünschen?
Das wäre durchaus angebracht, wo du ja selbst ein Anhänger von geordneten Verhältnissen bist, zumindest mittlerweile.«
Diese letzte Bemerkung kränkte Albie und Sverre sichtlich. Offenbar bereitete ihnen die alte Geschichte immer noch Probleme. Albie entzog sich der Verlegenheit, indem er aufstand und in die Küche ging, um noch ein paar Flaschen Rheinwein zu holen. Margie sah Sverre entschuldigend an.
»Bin ich zu weit gegangen?« meinte sie.
»Ja, vielleicht«, räumte Sverre ein.
»Ihr habt das Zerwürfnis also noch nicht bereinigt?
Du meinst die Affäre mit Casement?
Ja und nein. Wir sprechen nicht mehr darüber, aber es liegt wie ein Gletscher zwischen uns. Besonders nachts, wenn du verstehst, was ich meine. Vielleicht ist das meine Schuld. Ich bin halt nicht wie ihr und habe einen Liebhaber an jedem Finger. Ich könnte nie untreu sein.«
»Ach was, das können alle. Es braucht nur die richtige Gelegenheit und hat nichts zu bedeuten.«
»Für mich bedeutet es sehr viel«, antwortete Sverre leise und schaute weg. Es war unübersehbar, dass ihn das Gesprächsthema quälte. Margie ließ das Thema fallen. Beide schwiegen. Als Albie mit dem Wein hereinkam und nachschenkte, sagte immer noch niemand etwas.
»Lasst uns auf unser munteres Wiedersehen anstoßen«, sagte Albie und hob sein Glas. »Weiß jemand ein lustiges Gesprächsthema?«
»Ja, ich«, sagte Margie und strahlte. Es ging um eine Kunstausstellung. Grafton Galleries hatte im Oktober eine Ausstellung absagen müssen. Dort gab es also eine Lücke. Clive und Roger, also Roger Fry, wollten nach Paris fahren und dort Bilder für eine Ausstellung sammeln. Sie hatten sich bereits in groben Zügen mit der Galerie geeinigt. Ein Literaturkritiker namens Desmond war mit der Organisation betraut. Das einzige Problem bestand darin, dass sie nicht nach Paris reisen konnten, ehe sie mehr Geld beisammen hatten. Margie legte eine vielsagende Pause ein.
»Nicht zu fassen«, sagte Albie. »Eure gut organisierten Liebhaber wollen also nach Paris fahren und Kunst kaufen. Und du hast Vanessa natürlich bereits versprochen, dass du deinem heißgeliebten Bruder seine sauer verdienten Zechinen abnehmen wirst?«
»Wie scharfsinnig«, Margie lachte.
»Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wollen Vanessas Mann und dein momentaner Liebhaber also gut gelaunt nach Paris reisen, um Kunst zu kaufen. Und sie haben nichts gegeneinander?«
»Natürlich nicht. Warum sollten sie?«
»Entschuldige, das war offenbar eine dumme Frage. Das einzige kleine Problem bei diesem Kunstkauf ist also das Geld?«
»Ja, die Kasse ist noch nicht ausreichend gefüllt.«
»Ach ja? Und wie viel fehlt?«
2.000 bis 3.000 Pfund könnten nicht schaden.«
Albie seufzte und schüttelte den Kopf. Er liebte es gar nicht, über Geld zu reden, am wenigsten mit seinen Freunden in Bloomsbury. Trotzdem konnte er sich einen kleinen moralisierenden Vortrag über die Finanzen von Manningham nicht verkneifen, was gar nicht zu seinem Freundeskreis passte und völlig untypisch für ihn war. Es brach einfach aus ihm heraus. Die letzten 5 Jahre hatte Manningham House Gewinn abgeworfen. Die Investitionen in moderne Technik und die Umstellung von extensiver Schafzucht auf intensiven Ackerbau hatten sich rentiert. In diesem Jahr würde der Überschuss zwar bescheidener ausfallen,
aber das hatte mit den Kosten für die Hochzeit, dem Aufenthalt in Afrika und vor allen Dingen mit den Investitionen in dies Betrieb in Soisambu zu tun. Er hatte in der Tat mit einer 100-jährigen Familientradition gebrochen und mehr ausgegeben, als verdient worden war, und er verlor den Faden. Margies und Sverres aufrichtiges Erstaunen über seine Betrachtungen nahm ihm alle Lust, weiter über Finanzen zu sprechen. »All right«, er seufzte, »aber nur unter einer Bedingung.« »Das ist Erpressung«, schnaubte Margie. »Vergiss nicht, dass du das Geld nicht verschenkst. Nach der Ausstellung werden die Gemälde verkauft. Du bekommst jeden Penny zurück.« »Das kommt doch wohl sehr darauf an. Welche Künstler sind es denn?« »Die, die nach den Impressionisten kommen. Manet, Gauguin, Van Gogh und Cézanne. Aber die sind doch vollkommen unbekannt. Ich meine, hier in England. Wer soll die Bilder kaufen?« »Einstweilen sind sie unbekannt, das stimmt. Aber sei jetzt nicht geizig und denk nach. Im schlimmsten Fall hättest du ein wenig moderne Kunst am Hals. Sag was, Sverri. Sei meiner Meinung.«
»Jedenfalls ist es eine Ausstellung, die ich gerne sehen würde«, antwortete Sverre vorsichtig.
»All right, all right, all right«, Albie stöhnte. »Ich zahle, aber meine Bedingung stelle ich trotzdem. Und ich muss dich wieder fragen, welche Bedingung?« »Dass du zu Mamas 55. Geburtstag nach Manningham kommst. Du weißt, wie sehr ich so etwas überhabe.«
»Das geht mir genauso, aber bei Mama ist das etwas anderes. Und ich muss dich wirklich noch einmal dafür loben, wie gut du das brave Mädchen in Afrika gespielt hast. Wegen eines kleinen weiteren Dinners wirst du doch wohl keinen Streit anfangen.«
»In Afrika hast du gesagt, dass es mit diesem Unsinn jetzt ein Ende hat. Durchaus. Aber es geht jetzt nur um ein Geburtstagsessen. Das ist das Mindeste, was du beitragen kannst, wenn ich diese Kunstausstellung rette.«
»Du hast natürlich recht, lieber Bruder. Ich komme um Manets, Gauguins, Cézannes und Seurats willen.«
»Wer ist Seurat?« fragten Albie und Sverre gleichzeitig. Das Essen in Manningham fiel maßvoll aus, ohne deswegen übertrieben bescheiden zu sein. Die ganze Familie war, mit Ausnahme von Penny und Gal, die sich schriftlich entschuldigt hatten, versammelt. Sie hatten um diese Jahreszeit und nach dem langen Regen zu viel zu tun auf dem Gut. Sverre und Margie suchten ihre Verlobungsringe von der Afrikareise hervor und spielten zwar nicht frisch verliebt, aber zumindest verlobt. Zwischen Aperitif und Essen zeigte man den Gästen die ultramoderne Küche, in der alles elektrisch war und in der es fließend warmes Wasser gab, das in einem großen Kupfertank erhitzt wurde. Es war auf dem Land eigentlich nicht üblich, die Gäste durch die Küche zu führen, aber unter diesen besonderen Umständen wurde eine Ausnahme gemacht. Die Männer waren von den Neuerungen sofort begeistert, die Frauen waren skeptischer und befragten das Küchenpersonal, um sich ihre Vorurteile über die Kehrseiten der Innovationen bestätigen zu lassen. Ob das Essen nicht den Geschmack der Elektrizität annehme und bei der im Vergleich zur sanften Wärme eines Kohleherds starken Hitze nicht zu trocken würde? Die Befragten verneinten scheu und mit niedergeschlagenem Blick. Eine Küchenmagd erdreistete sich sogar zu der Aussage, die Arbeit sei leichter geworden und gehe einem schneller von der Hand. Dieses Argument wurde allgemein überhört, hingegen waren sogar die skeptischsten Gäste bereit, die Vorteile eines Speisenaufzugs anzuerkennen. Statt alle Platten zwei Treppen nach oben tragen zu müssen, gelangte nun alles in eine neue Anrichte neben dem Esszimmer. Davon profitierten nicht nur die Kellner, die sich jetzt nicht mehr mit den schweren Silberplatten auf der Treppe drängen mussten, auf der man in der Eile leicht einmal stolpern konnte. Das Essen war auch heißer, wenn es auf den Tisch kam.